in dem Lied, das eben gesungen wurde, hieß es am Anfang: Mein Freund, du fragst mich nach dem Grund all meiner Freuden. Und was ist die Antwort auf diese Frage? Was ist der Grund all meiner Freuden? Die Antwort liegt im Chor. Im Chor heißt es immer wieder: Er hat vergeben meine Sünd und er gedenkt nicht mehr der Schuld. Aus Gnaden hat er sie ins Meer versenkt. Gelöst vom Sündenbann, ich fröhlich singen kann von Gnade, die er täglich neu mir schenkt. Das ist der Grund unserer Freude. Das ist die Freude, die wir tagtäglich mit uns tragen sollen, immer bei uns haben sollen. Diesen Grund der Freude niemals vergessen, dass er uns irgendwie nicht entschwinden würde. Wir wollen heute in der Botschaft hier noch einmal zum Matthäus Kapitel 5 zurückgehen. Wir haben ja in der Vergangenheit sieben Botschaften schon gehabt zu dem Thema, zu der Frage: Bist du glücklich? Aus der Bergpredigt. Und wir haben gesehen, dass dieses Wort glücklich oder glückselig oder auch selig, wie es andere übersetzen, dass es uns eigentlich zeigt, den Willen Gottes für den Menschen. Weißt du, so möchte er uns Menschen haben, glücklich oder glückselig. Und diese, bis jetzt, wie wir gesehen haben, diese siebenfältige Glückseligkeit, dieses Glück, möchte Gott, dass auch du haben sollst. Und wenn wir diese sieben Eigenschaften haben, wenn wir diese sieben Punkte der Glückseligkeiten schon in unserem Leben kennen, erlebt haben, dann werden wir sehen, dass es eine Folge in unserem Leben haben wird. Wenn wir nach diesem Maßstab leben, wenn wir nach diesem Prinzip leben, wie Jesus es uns hier gesagt hat, wir werden sehen, dass es eine Folge haben wird, eine Folge, die wir vielleicht nicht unbedingt sehr positiv im ersten Moment annehmen, die aber doch für uns gut ist. Weißt du, was die Folge davon sein wird, wenn du glückselig leben wirst, wie Jesus hier in der Bergpredigt sagte? Die Folge liegt in der achten Seligpreisung. Und das ist eine ganz besondere Seligpreisung, weil es eine doppelte Seligpreisung ist. Zweimal sagt Jesus hier glückselig zu demselben Gedanken. Und die anderen sieben Seligpreisungen nehmen jeder einen Platz, einen Vers ein. Aber diese letzte Seligpreisung, die achte, die wir heute betrachten wollen, die nimmt drei Verse ein. Und diese besondere Glückseligkeit hat unser Herr und König für die vorbereitet, die treu in Versuchungen und Verfolgungen bleiben. Lasst uns die einmal zusammen lesen. Das ist Matthäus Kapitel 5 von Vers 10 bis 12. Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. Hier spricht Jesus von Glücklichsein, von Glückseligkeit inmitten von Verfolgungen. Und er sagt, dass wenn wir verfolgt werden, verleumdet werden, andere Falsches über uns reden, dann sollen wir glücklich sein. Was meinte Jesus damit, wenn wir an Verfolgungen denken? Es heißt hier, glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wir zählen hier in Bolivien zu den Ländern, wo offiziell es keine Christenverfolgung gibt. Wenn wir auf die Landkarte schauen würden, auf die ganze Weltkarte, dann würden wir eigentlich sehr merken, dass besonders der Westen, Nordamerika, Mittelamerika und Südamerika, Länder sind, wo es offiziell gesehen eigentlich fast keine Christenverfolgung gibt. Es soll bloß in zwei Ländern von diesem westlichen Teil noch heute Christenverfolgung geben. Eins ist Kolumbien, das andere Mexiko. Nicht unbedingt, dass Menschen jetzt da umgebracht werden um des Glaubens willen, aber verfolgt in dem Sinne, dass sie diskriminiert werden, dass sie gewisse Nachteile haben und so weiter. Aber wenn wir mal auf Europa gehen oder besser gesagt noch weiter nach dem Osten, in den Nahen Osten, Mittelosten, dann werden wir sehen, dass es heute sehr viele Verfolgungen auf dieser Welt gibt. Eine christliche Organisation, die heißt Open Doors, das ist eine Organisation, die besonders versucht, Unterstützung zu geben, Christen in verfolgten Gebieten oder wo Christen irgendwie benachteiligt sind. Dort versuchen sie zu helfen. Und sie sagen, habe ich heute noch gelesen, dass es heute etwa 100 Millionen Christen gibt, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Diese 100 Millionen sind verteilt in ungefähr 50 Ländern dieser Welt. Das sind jetzt nicht alte Zahlen von irgendwann mal, sondern aktuelle Zahlen. Etwa 100 Millionen. Weißt du, Gottes Wort geht noch einen Schritt weiter und sagt uns sogar, das ganze 100,00% der Kinder Gottes Verfolgung erleiden werden. Glaubst du das? Was ich damit meine ist, lass uns mal aufschlagen, bevor wir zu unserem Text gehen, noch 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. 2. Timotheus 3. Und Paulus schreibt uns hier, durch Gottes Geist eingegeben, 2. Timotheus 3, Vers 12, sagt er: Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Merkst du, dass er hier einmal sagt, dass die nicht vielleicht Verfolgung erleiden könnten, sondern er sagt, die werden Verfolgung erleiden. Es ist keine Frage von, ob sie werden oder vielleicht, sondern sie werden. Und dann sagt er nicht, dass manche, die gottesfürchtig leben wollen, die werden verfolgt werden, sondern er sagt interessanterweise, alle, die gottselig leben wollen, die werden Verfolgung leiden. Wir werden noch später darauf kommen, was das alles einschließt, Verfolgung zu leiden um Jesu willen. Aber wenn wir heute noch einmal zurückgehen, schauen, wo heute alles Christen verfolgt werden, besonders im Mittleren Osten durch die, was heute so aktuell ist, durch die ISIS in Syrien, viele andere Länder, auch besonders in Afrika, besonders Nordafrika, es gibt besonders zwei große, diese Terrorgruppen, die führen ihren Dschihad, wie sie das nennen. Dschihad für die Muslime bedeutet das ein heiliger Krieg. Und für diese extremen muslimischen Gruppen, für die bedeutet der heilige Krieg, dass man alle Menschen, die anders glauben, und das schließt auch Christen ein, dass man sie eigentlich umbringen sollte, wenn sie sich nicht zu ihrem Glauben konvertieren, wenn sie sich nicht zu ihrem, zum muslimischen Glauben konvertieren. Und wer das nicht mitmacht, so werden heutzutage noch Christen werden enthauptet, erschossen, gekreuzigt, begraben, manche lebendig, noch lebendig begraben, mit Erde eingeschüttet. Andere werden bei lebendigem Leib verbrannt, andere werden verstümmelt, gewisse Körperteile weggeschnitten. Frauen und Kinder werden vergewaltigt und missbraucht. Tausende von Christen sind aus ihren Häusern und ihren Heimatländern geflohen. Das ist heute, in der Zeit, in diesem Jahr, in dem wir leben, 2015. Manche, die aus ihrem Land geflohen sind in die Nachbarländer, die sind jetzt gezwungen, in Flüchtlingslagern zu leben, wo sie zwar nicht verfolgt werden, wo es aber sehr ärmlich zugeht und auch nicht besonders gut das Leben für sie dort ist. Man kann heute auf dem Internet Videos sehen, wie Menschen enthauptet werden. Das ist kein Spielfilm, das ist nichts Nachgemachtes. Einfach, das ist raue Realität. Der eine muss sich hinknien, muss den Kopf nach vorne beugen und einer mit der großen Machete schneidet ihm den Kopf ab, weil jemand nicht willig war, Christus abzusagen und Christus bis ans Ende treu geblieben ist, weil jemand nicht bereit war, Allah, den muslimischen Gott, als Herr und als Gott über alle anzuerkennen. Wir wissen auch, dass schon früher, auch schon zur Zeit der ersten Christen Verfolgungen waren. Die Verfolgung, die uns allen bestimmt sehr bekannt ist, die Verfolgung durch den Kaiser Nero zum Beispiel. Wie viele Christen haben da ihr Leben gelassen? Und wir haben in Hebräer 11 gelesen, manche wurden vor Löwen geschmissen. Auch dann wurden einige lebendig verbrannt, gekreuzigt und so weiter. Ich habe mal auf die Liste geschaut. Diese 50 Länder, wo heute im Jahre 2015 Christen verfolgt werden. Es gibt eine Liste und die haben das versucht einzustufen, wo es am allerschlimmsten ist. Und dann geht es runter, wo die Verfolgung nicht so stark ist. Land Nummer 1 heutzutage auf der Liste ist Nordkorea. Viele Christen werden da verfolgt. Wenn irgendwo ein Christ im Lande entdeckt wird, der wird dann bestraft. Sehr oft werden sie dann in ein Arbeitslager geschickt. Und so, wo viele Christen dort auf sehr schwere und traurige Weise heute ihren Tag dort verbringen müssen. Das nächste Land ist Somalia, das ist in Afrika. Das dritte Land auf der Liste wäre Irak, das vierte Syrien, wo auch heute noch besonders Krieg ist. Dann das fünfte Land Afghanistan und so geht die Liste weiter. Und mir war interessant, dass auf Platz Nummer 15 war ein Land, das ich gut kenne, wo ich geboren bin, das ist das Land Usbekistan. Und bloß zur Information mal, mir war es interessant, ich werde uns mal einiges vorlesen. Also das ist aktuelle Information von diesem Jahr. Es heißt hier so, mit 69 Punkten liegt Usbekistan auf Platz 15 des Weltverfolgungsindex. Also Weltverfolgung, die versuchen zu sehen, wie stark es ist. Usbekistan liegt auf Platz Nummer 15 und hat 69 Punkte. Das erste Land, Nordkorea, ich denke, da rechnen sie mit 92 Punkten. Also so stark ist die Verfolgung dort. Die Situation der Christen hat sich in den zurückliegenden Jahren in Usbekistan in allen Lebensbereichen verschlechtert. Staatliche Behörden üben weiterhin einen enormen Druck auf die Christen aus. Im Land ist das Land Usbekistan ist ein islamisches Land. Die Regierung vom Land ist einfach Moslem, Muslime. Und da gibt es auch diese islamischen Extremistengruppen. Aus Usbekistan kommen zwei islamische Extremistengruppen, die zurzeit zum Beispiel zum großen Teil in Afghanistan kämpfen. Besonders Christen muslimischer Herkunft sind betroffen und müssen ihren Glauben geheim halten. Also, wenn jetzt jemand nicht als Muslim geboren war, sondern schon immer vielleicht christlich durch die Eltern war, die haben es vielleicht noch nicht ganz so schwer, aber wenn jemand vorher ein Muslim war, so als Kind aufgewachsen ist und dann sich bekehrt zum christlichen Glauben, dann ist es besonders schlimm. Sobald sie entdeckt werden, müssen sie mit großem Druck von Seiten ihrer Familie und Freunde rechnen, die sie zur Rückkehr zu ihrem alten Glauben drängen. Örtliche Mullahs, das sind die muslimischen Prediger, Mullahs, werden gegen sie predigen. Wenn jemand sich bekehrt, die predigen gegen die und erwähnen zum Teil wohl auch Namen, wodurch noch mehr Druck auf die Konvertierten ausgeübt wird. Usbekisch-stämmige Christen islamischer Herkunft müssen viele zusätzliche Einschränkungen hinnehmen. Wenn sie sich versammeln, geschieht dies in permanenter Angst, erwischt zu werden. Die Folgen können Bußgelder, Verhaftungen oder eine Gefängnisstrafe sein. In dem Ort, in dem ich geboren war, wo wir lebten, da die meisten Deutschen sind von dort ausgesiedelt, aber einer von den Deutschen, ein Bruder Rudi Rotfuss, ist dort geblieben. Und er musste oft vor die Regierung, vor die Behörden, und hat zeitweise auch im Gefängnis gesessen. Und er muss sich eigentlich immer verstecken. Er ist mal bei dem Bruder, mal bei jenem. Keiner weiß richtig, wo er ist. Christen leben in der beständigen Gefahr, dass ihre Kirche durchsucht, ihr Gottesdienst gestört und beendet und christliche Literatur konfisziert wird. Gemeindemitglieder sind Belästigungen ausgesetzt, müssen Arrest und Gefängnisstrafe aufgrund von illegaler religiöser Aktivität oder von Zeit zu Zeit sogar Anzeigen wegen Extremismus fürchten. Als Indiz für Letzteres kann das Abhalten privater Gebetstreffen oder der Besitz von illegaler religiöser Literatur gelten. Also, wenn du zum Beispiel privat mal eine Gebetsversammlung mit einigen Geschwistern machst und sie merken das, dann kann die Behörde sagen schon, das war eine illegale Aktivität. Das ist extrem, was ihr gemacht habt, und dann werden sie bestraft. Es liegt am Staat, die Illegalität eines Treffens oder eines Schriftstücks zu definieren. Der Staat entscheidet, ob das illegal war oder nicht. Wenn Sie glauben, das war illegal oder diese christliche Schrift ist illegal, dann kommen die Strafe, die Folgen. Die offizielle Einfuhr von Schriften und christlicher Literatur für registrierte Organisationen, wie zum Beispiel die Bibelgesellschaft, wird verhindert. Gemeinden sind verpflichtet, sich registrieren zu lassen. Das stimmt. Auch die Gemeinde dort, die Gemeinde Gottes dort in Gazalkent, in dem Ort, die hätten auch die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen. Alle unregistrierten Gemeinden sind verboten. Die muss man verfolgen, die muss man festnehmen. Registrierte Gemeinden hätten dann weiter Gottesdienst haben können, allerdings unter der Kontrolle von der Regierung. Ohne dass du es weißt, kann in der Versammlung einer sitzen, den du vielleicht nicht kennst, und der hört genau zu und der passt auf, ob der Prediger alles richtig sagt und so weiter und kann dann auch angeklagt werden. Aber, also die Gemeinden sollten sich registrieren lassen, aber schaut mal. Allerdings wurde seit 1999 nicht eine einzige Genehmigung erteilt. Theoretisch soll man sich registrieren lassen, aber sie geben sowieso keine Genehmigungen aus. Viele Kirchen haben zudem ihre Zulassung verloren, andere sogar ihre Gebäude. Wenn sie vorher ein Gemeindehaus hatten, sie waren nicht registriert, das Gebäude wurde weggenommen von der Regierung. Und so könnten wir noch in viele andere Länder gehen, wo es noch viel schlimmer ist. Jemand sagte mal, Christ sein war noch nie so gefährlich wie heute. Wie gesagt, etwa 100 Millionen Christen heute, die verfolgt werden, und die Tendenz ist steigend. Das heißt, es wird nicht weniger, sondern es wird eigentlich immer mehr. Bloß weil wir hier so weit vom Osten sind, merken wir noch nicht so viel davon, höchstens bloß, wenn wir in die Zeitung schauen oder in den Nachrichten lesen. Aber viele, viele Christen werden verfolgt. Es wird gesagt, terroristische Angriffe auf Christen in Afrika und im Nahen Osten sind zwischen 2003 und 2010 auf 309% angestiegen. Also von 2003 auf 200, 2000 bis 2010 309% mehr Verfolgungen in Afrika und im Nahen Osten. Jesus sagt uns hier in unserem Wort, glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wollen wir erst einmal feststellen oder festhalten, was bedeutet eigentlich oder was könnten wir alles unter Verfolgung dazurechnen? Im ersten Vers, den wir hier gelesen haben, steht ja ganz klar, glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und das meint auch verfolgt werden bis in den Tod. Ein Beispiel aus Apostelgeschichte 7 möchte ich uns geben. Apostelgeschichte 7, da lesen wir von der Steinigung des Stephanus. Aber vor der Steinigung noch predigt Stephanus und in seiner Predigt erwähnt er diesen Gedanken, Apostelgeschichte 7, Vers 52. Er spricht zu den Juden und er sagt, sagt mir mal, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor das Kommen des Gerechten verkündet, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Philippus schaute auf die Vergangenheit, auf die Propheten im Alten Testament und er sagt, sagt mal, zeigt mir mal einen Propheten, der nicht verfolgt wurde. Viele wurden getötet. Also verfolgt bis in den Tod. Wenn wir zurückgehen zu der Eröffnungslesung aus Hebräerbrief, Kapitel 11, ich möchte den 35. Vers noch einmal lesen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, andere aber sind gemartert worden und nahmen ihre Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Gemartert, das ist dasselbe Wort, von dem das Wort Märtyrer kommt. Andere sind also mit anderen Worten umgebracht worden. Sie hätten die Gelegenheit, frei zu werden. Sie hätten die Gelegenheit, am Leben bleiben zu können, wenn sie bloß Christus abgesagt hätten. Oder wie heute, wenn sie bloß gesagt hatten, Allah ist der Gott über alle Götter. Aber weil sie es nicht getan haben, haben sie lieber eine Auferstehung angenommen, zu erlangen, die besser ist. Also Christen werden verfolgt in dem Sinne, werden wegen ihres Glaubens erstmal manchmal eingesperrt, dann geschlagen, verletzt, gefoltert und auch getötet. Und das ist, wie gesagt, die Realität in vielen, vielen Ländern heute. Lukas 21, Jesus hat eigentlich das schon vorausgesagt. Und wenn wir sagen, dass die Christenverfolgung eigentlich mehr und mehr zunimmt, dass die Tendenz steigend ist, ist es auch kein Wunder, weil wir ja wissen, dass wir in der letzten Zeit leben und weil Jesus uns das auch vorausgesagt hat. Ich lese mal aus Lukas 21, Verse 14 bis 17. Jesus spricht hier. Bei mir ist der Abschnitt überschrieben mit den Worten zukünftige Verfolgungen. Vers 14. Darum, nehmt euch nun in euren Herzen fest vor, euch nicht vorher zu sorgen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, denen alle eure Gegner nicht widersprechen oder widerstehen können. Ihr werdet von den Eltern, Brüdern, Verwandten und Freunden verraten werden. Und sie werden einige von euch töten. Ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Das ist gerade das, was Jesus vorausgesagt hat. Jesus wusste es. Also Verfolgung in dem Sinne, dass wir wirklich verletzt werden, dass wir geschlagen werden oder auch sogar umgebracht werden können, um Jesu willen. Aber das ist nicht die einzige Art von Verfolgung. Es gibt auch andere Verfolgungsart, der vielleicht ähnlich ist, aber doch nicht ganz so schlimm vielleicht ist. In unserem Wort Matthäus Kapitel 5 im 11. Vers beginnt Jesus den Vers so und sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Also Jesus gebraucht hier ebenfalls das Wort verfolgen, Verfolgung, aber jetzt spricht er nicht unbedingt von bis in den Tod verfolgt werden, sondern er sagt, sie werden euch verleumden. Weiter sagt er, sie werden allerlei Übles über euch reden. Das ist auch eine Art von Verfolgung. Vielleicht nicht so gravierend, nicht so schlimm wie die andere, aber doch, bestimmte Freiheiten werden eingeschränkt. Und manche, wie es ja auch hier bei uns in der Umgebung manchmal ist, wenn man dann einen Ausschluss hat, dann sind einem auch gewissermaßen die Hände gebunden. Man könnte es auch in dem Sinne als eine Verfolgung nennen. Man wird von anderen niedrig angesehen. Die anderen wollen dich nicht grüßen mit der Hand. die eigenen Eltern zum Teil, wie Jesus das auch schon vorausgesagt hat, wollen dich am liebsten nicht bei sich zu Hause haben, drehen sich von dir weg, andere, wenn sie dich in der Stadt irgendwo sehen. Du darfst nicht mehr die Milch verkaufen, du darfst nicht an einem Tisch sitzen, auch wenn diese Verfolgung jetzt nicht so schlimm ist, wie um Jesu Willen zu sterben. Aber doch, man wird verleumdet, allerlei Sachen werden über dich ausgedacht und dir nachgeredet, von denen Jesus sagt, indem sie lügen, die nicht stimmen. Das ist auch eine Art von Verfolgung. Manche, auch in anderen Ländern, wegen ihres Glaubens oder wegen dem Glauben ihrer Eltern, haben sie Nachteile, sie können nicht zu manchen Schulen kommen, haben Nachteile in der Schulausbildung. Andere werden nicht unbedingt umgebracht, aber sie werden vertrieben und müssen in bestimmten Gebieten, in anderen Wohngebieten bloß leben. Und so gibt es auch auf diese Art Verfolgungen. Und Jesus sagte, ob wir jetzt so oder so verfolgt werden, er sagt in beiden Fällen, Vers 10 und Vers 11, sagt er, glücklich oder glückselig seid ihr oder sind die, wenn ihr verfolgt werden. Wir können natürlich, wir haben die Freiheit, die Möglichkeit, diesen Verfolgungen zu entgehen. Und das geht eigentlich relativ leicht. Man kann bloß ein bisschen versuchen, Kompromisse zu schließen, ein bisschen sich anzupassen. Und sehr oft ist man auf einmal wieder beliebt. Und das ist alles okay. Und du kannst weiter deine Sachen machen. Und manche versuchen es so, leider. Versuchen dann so ein bisschen auf beiden Seiten ein bisschen zu sein, um so Verfolgungen zu entgehen. Aber dies ist nicht der Weg, den Gott für uns hat. Jesus hat gesagt, glückselig sind die verfolgt werden. Glückselig die verleumdet seid ihr, wenn ihr verleumdet und verfolgt werdet. Wir wollen niemals Versuchungen in dem Sinne zu entgehen, indem wir Kompromisse irgendwie schließen und uns versuchen anzupassen. Aber warum werden überhaupt Christen verfolgt? Warum werden Kinder Gottes verfolgt? Nun, wir haben schon am Anfang gesagt, ganz einfach deshalb, weil Jesus es vorausgesagt hat. Jesus hat gesagt, in Johannes 16 spricht er zu seinen Jüngern und er sagt, sie werden euch aus den Synagogen ausstoßen. Sie werden euch aus der Gemeinde den Ausschluss geben, mit anderen Worten. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das hat Jesus uns vorausgesagt. Mit folgenden Worten hat Jesus den Grund der Verfolgung erklärt. Er sagte in Johannes 16, Vers 3, das werden sie tun, also sie werden euch verfolgen, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Das ist der Grund, warum Menschen um Jesu Willen verfolgt werden, weil die ihre Gegner weder Gott, den Vater noch Jesus Christus erkannt haben. Und deshalb verfolgen sie die anderen. Jesus sagte seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Und er sagt, wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Darf ich dich mal fragen, wurde Jesus verfolgt? Jetzt wäre ein guter Platz, ja laut zu sagen. Jesus wurde verfolgt. Sogar so verfolgt bis in den Tod. Sie haben ihn verleumdet, sie sind ihm nach dem Leben gestanden, bei ein paar Gelegenheiten. Einmal wollten sie ihn vom Berg, vom Felsen runterschmeißen. Sie wollten ihn festnehmen, sie hatten allerlei. Jesus wurde verfolgt. Und Jesus sagt jetzt uns, die Welt hat mich gehasst und sie wird auch euch hassen. Jesus hat es uns vorausgesagt. So, wenn wir, natürlich, solange wir noch in der Welt leben, dann ist kein Problem, dann brauchen wir nicht Verfolgung leiden. Dann ziehen wir so mit der Welt mit. Aber sobald wir aus der Welt raus und neue Kinder Gottes geworden sind, wiedergeboren sind und nicht mit der Sünde der Welt so mitreißen, dann beginnen Verfolgungen. Seit deiner Bekehrung hast du mit Verfolgung zu rechnen, ganz einfach, weil sich Licht und Finsternis nicht verträgt. Dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis ist und bleibt, solange diese Welt steht. Aber wollen wir noch in unser Wort hier schauen. Warum, sagt Jesus hier in Matthäus 5, Vers 10 bis 12, warum werden Christen verfolgt? In Vers 10, schaut mit mir, es heißt hier, glückselig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Unterstreich bei dir das Wort um Gerechtigkeit willen. Das ist der erste Punkt, warum wir verfolgt werden. Um Gerechtigkeit willen. Darf ich mal aus 1. Petrus 3 dir noch einen Vers hinzufügen? Aus 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Petrus schreibt hier im 14. Vers: Und wenn ihr auch leidet, um der Gerechtigkeit willen, dann seid ihr glückselig. Merkst du, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Petrus diesen Vers, den er hier geschrieben hat, aus der Bergpredigt genommen hat. Siehst du, es heißt, glückselig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wir werden später darauf kommen, er hat den anderen Vers auch genommen, im nächsten Kapitel, aber wir kommen darauf. Petrus sagt auch, glückselig sind, wenn wir um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das bedeutet, wenn du ein gerechtes Leben führen möchtest oder führen wirst, musst du mit Verfolgung rechnen. Wenn du mit der Ungerechtigkeit noch so halb mitmachen möchtest, dann ist okay, dann geht es noch ohne Verfolgung. Aber wenn du, wie wir es schon hörten in der Sonntagsschule, wenn du die Sünde Sünde lässt, wenn du die Sünde nicht verharmlost, wenn du einen Stand gegen die Ungerechtigkeit nimmst, wenn du einen Stand gegen die Sünde nimmst, wirst du bald Menschen haben, die gegen dich sind, die auf einmal dich nicht mehr lieben werden, die auf einmal dich sogar hassen werden. Das können, Jesus sagte, die eigenen Verwandten sein, sogar deine Eltern oder Geschwister, weil du einen Stand für das Rechte, für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit des Wortes Gottes einnimmst. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt das ja, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum. Weißt du, und die Welt kann das nicht vertragen, dieses auserwählte Geschlecht. Weil ihr Leben ist anders, da ist ein gerechtes, ein heiliges Leben. Und die Welt kann das nicht vertragen. Und deshalb werden wir um der Gerechtigkeit willen verfolgt. Wir sollen das Licht dieser Welt sein, sagt Jesus hier in Matthäus 5 später. Wir sollen das Salz dieser Welt sein. Das Salz, das die Wunden, das in die Wunden reingestreut wird und das brennt und das tut weh. Und die Menschen mögen es nicht und sie zucken zurück und sagen, ich will dich nicht, lass mich in Ruhe. Aber diese Gerechtigkeit, wir müssen die weitertragen. Sie muss durch unser Wandel, durch unsere Worte, durch unser Leben sichtbar sein. Und solange wir einen Stand für die Gerechtigkeit einnehmen, werden wir immer Menschen haben, die gegen uns sind. Ich möchte noch hier kurz etwas einfügen. Es heißt hier, glückselig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Weißt du, dass es auch manche Menschen gibt, die glauben, dass sie Verfolgung erleiden, aber in Wirklichkeit nicht eine christliche Verfolgung erleiden. Wir wollen auch da aufpassen. Manche, die glauben, dass sie Verfolgung erleiden, erleiden nicht wirklich Verfolgung. Manchmal ist es ihre eigene, darf ich sagen, Dummheit. Oder wenn jemand sich unweise und unpassend benimmt und dann deswegen irgendwie verschmäht wird, das ist noch nicht unbedingt Christenverfolgung. Jesus sagte, wir sollen klug sein wie die Schlangen und ohne Fehl wie die Tauben. Lass uns mal aus dem 1. Petrusbrief noch das vierte Kapitel, den 14. und 16. Vers lesen. Vielleicht verstehen wir dann besser, was ich damit meine. Petrus schreibt darüber, 1. Petrus 4, Vers 14 bis 16. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Und jetzt kommt es. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Leidet er aber als Christ, soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen in dieser Sache. Wenn wir manchmal etwas falsch gemacht haben und dann deshalb bestraft werden, vielleicht weil wir irgendwas illegal geschafft haben und sagen wir werden wegen dem gefangen genommen und müssen 2 Wochen im Gefängnis sitzen. Das ist noch nicht Christenverfolgung. Er sagt, wenn wir leiden, weil wegen Stehlen oder wegen Morden oder wegen irgendwas anderem oder weil wir unsere Nase in Sachen reingesteckt haben, die überhaupt nicht unsere Sachen sind, und dann mit der Faust eins vor die Nase bekommen, dann ist es noch nicht Christenverfolgung. Dann ist es bloß, dass wir selbst die Strafe bekommen, die wir verdient haben. Aber er sagt, leidet jemand um Christi willen, um der Gerechtigkeit willen, das ist etwas anderes. Wir wollen die zwei Sachen auseinanderhalten. Also erstens sagt Jesus, glückselig sind die, um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und im nächsten Vers gibt uns Jesus noch einen Grund, warum wir verfolgt werden. Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen. Grund Nummer zwei, warum wir verfolgt werden, ist um Jesu willen, um seines Namens willen. Auch da den Vers, den wir eben gelesen haben, in 1. Petrus 4, der erste Vers, der 14. Vers, 1. Petrus 4, Vers 14, da sagt Petrus, glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet. Ich bin überzeugt, dass Petrus diesen Vers auch wieder kopiert hat von der Bergpredigt. Er wird sie bestimmt niemals in seinem Leben vergessen haben. Und hier heißt es, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen. Und er sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen, also um des Namens Christi willen, sagt er jetzt, verleumdet oder verfolgt werdet. Die Welt kann den Namen Jesus Christus nicht ertragen. Solange wir Jesus Christus auf einer Stufe lassen mit all den anderen geistlichen, religiösen Führern und Göttern, solange wir zum Beispiel selbst im muslimischen Glauben, solange wir Jesus bloß als einen Propheten, einen guten Propheten lassen, der sehr gute Lehren und sehr gute Ideen hatte, dann hast du kein Problem mit dem Islam. Dann bist du bei ihnen akzeptiert. Aber solange du Jesus höher stellst, solange du sagst, er ist der Herr, er ist Gott über alle, dann hast du Problem um Jesu Namens willen. Wenn du sagst, dass nicht der Cäsar der König über alle ist, wie damals bei den Christen, sondern sagst, Christus ist der Herr über alle Herren, dann hast du Probleme. Es geht immer wieder um Jesu Namens willen. Jesus sagt, um meines Namens willen werdet ihr verfolgt. Wenn wir Jesus auf den Platz stellen, auf den er gehört, den ersten Platz, der Name über alle Namen, der König über alle Könige. Wenn wir Jesus so bezeugen, dann werden wir verfolgt werden. Dann ist einfach die Folge davon, dass die Welt uns hassen wird. Apostelgeschichte 5, Vers 41 sagt, Apostelgeschichte 5, 41, es waren jetzt die Apostel, die wurden vorher gefangen genommen, kamen vor den Hohen Rat und dann wurden sie aber wieder entlassen. Und jetzt heißt es hier in Vers 41, sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Sie haben sich gefreut. Sehen wir hier, sie waren glückselig, weil sie um Jesu Namens willen Schmach gelitten haben. Die Welt hasst den Namen Jesu. Sie kann ihn nicht ertragen. Und Johannes 15, Vers 19 sagt Jesus, ich möchte den Vers noch wiederholen, er sagt, wärt ihr von der Welt, dann hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Solange wir uns auf die Seite des Namens Jesu stellen, wird die Welt uns hassen. Ich glaube, wir sehen schon, Jeder Christ leidet Verfolgung, sollte Verfolgung leiden. Ich möchte hier kurz einschieben. Wenn wir merken, dass wir irgendwie überhaupt keine Verfolgung leiden, wenn wir nichts davon wissen, dass wir verfolgt werden, um Jesu willen, um seines Namens willen, dann wäre es vielleicht gut, dass wir uns prüfen, auf welcher Seite wir überhaupt stehen. Versuchen wir bloß immer mit Kompromissen so mitzulaufen, oder nehmen wir einen Stand für Gerechtigkeit ein? Oder nehmen wir einen Stand um Jesu Namens willen ein? Und es ist aber wichtig, in all dem, wir werden verfolgt, einfach weil wir ein gottwohlgefälliges, ein gerechtes Leben führen. Ich möchte hier zurückgehen zum 11. Vers in Matthäus 5 und den Vers noch fertig lesen. Erst hieß es ja, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen. Und dann sagt Jesus, und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Und das ist wichtig. Das, was die Menschen über uns sagen, das muss Unwahrheit sein. Wenn es Wahrheit ist, wie gesagt, dann ist es keine Christenverfolgung, dann leiden wir einfach, weil wir Strafe verdient haben. Aber Gott möchte, dass wir so leben, dass was sie über uns sagen, dass das nicht stimmen würde. Und die Welt, glaubst du, sie wird bloß die Wahrheit über dich sagen? Nein. Sie werden manches Unwahre über dich ausdenken. Wie haben sie Jesus umgebracht? Hatten sie einen Grund? Hatten sie ein Gesetz, nachdem sie ihn kreuzigen hätten lassen dürfen? Nein. Sie haben mit Lügen, mit Betrug ihn zum Tode überantwortet. Weil er die Wahrheit gesagt hat, weil er gesagt hat, dass er der Messias ist, deshalb wurde er gekreuzigt. Wenn er gelogen hätte, hätte er sozusagen nicht sterben brauchen. Wenn er nicht gesagt hätte, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht Gottes Sohn und gelogen hätte, aber was immer, auch Jesus versuchten sie zu verleumden, sie versuchten eine Beschuldigung, die andere Beschuldigung, aber die Zeugen, das passte alles nicht zusammen. Alle ihre Verleumdungen, das waren Lügen, sie passten nicht zusammen. So soll es auch bei uns sein. Matthäus 10, Vers 24 und 25 möchte ich jetzt lesen. Jesus sagt, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinen Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Belzebub genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Sehen wir haben keine Möglichkeit, Verfolgungen oder Verleumdungen zu entgehen. Sie haben Jesus sogar Belzebub genannt. Wie viel mehr werden sie das auch uns nachsagen? Aber wichtig ist, dass sie daran lügen. Nun kommen wir zum nächsten Gedanken und die Frage ist, was sollst du machen, wenn du verfolgt wirst? Wie soll ich mich verhalten, wenn ich Verfolgung erleide? Was soll ich machen? Also Jesus hat uns gewarnt, dass Verfolgung kommen werden. Und er hat uns auch gesagt, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen vor denen, die den Leib töten. Sondern was hat Jesus gesagt, vor wem sollen wir uns fürchten? Wer möchte es fertig sagen? Ja, der die Macht hat, den Leib und die Seele ins Verderben, in die Hölle zu werfen. Unsere Angst soll nicht so sehr vor Verfolgungen sein, sondern Nummer eins, Furcht, Ehrfurcht vor Gott. Gottesfurcht. Er allein ist derjenige, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Das kann nicht der Satan. Das kann auch nicht ein Ältester eine Tür zumachen oder aufschließen oder so. Nein, Jesus, Gott allein hat die Macht, aufzuschließen und zuzuschließen, den Weg zum Himmel oder zur Hölle. Aber was sollen wir machen, wenn wir verfolgt werden? Lasst uns zu unserem Text zurückgehen. Vers 10 heißt es, glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und dann sagt Jesus, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen gehört das Himmelreich. Also, der erste Gedanke hier wäre, wenn du um Jesu willen verfolgt wirst, dann denke daran, dass dir das Himmelreich gehört. Ein Reich, in dem du, darf ich mal so sagen, mit Christus regieren darfst. Ich spreche jetzt nicht von einem tausendjährigen Reich oder so, sondern das ist jetzt hier im Leben. Wir sollen mit Christus Überwinder sein und mit Christus herrschen und regieren in den Verfolgungen und währenddem wir verfolgt werden. Das ist ein Vorrecht und deshalb sagt Jesus, glücklich bist du, wenn du verfolgt wirst, denn du darfst durch Jesu Gnade, durch Jesu Kraft, darfst du überwinden, darfst du herrschen, darfst du regieren. Du brauchst dich nicht untertreten lassen, sondern du kannst mit Gottes Gnade darüber bleiben. Du brauchst nicht ganz mutlos werden, brauchst nicht ganz deine Freude verlieren, sondern du bist ein Bürger des Himmelreichs und du darfst mit Jesus regieren. Erinnere dich daran und freue dich darüber. Mit Christus herrschen in diesem Leben. Das ist ein Vorrecht, das wir haben. Das ist ein Teil dieses Zufriedenseins, dieses Glücklichseins, wenn wir verfolgt werden, dass wir uns dann freuen können, wie wir gelesen haben von Petrus und als sie von der Befragung des Hohen Rates zurückkamen, sie freuten sich, dass sie um Jesu Willen, um Jesu Namens Willen geschmäht worden sind. Also Nummer eins, du darfst mit Jesus Sieg haben. Der zweite Gedanke ist im 12. Vers. Es heißt, glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Und dann im 12. Vers, 12. Vers. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Der erste Teil nach der Luther-Übersetzung im 12. Vers lautet, seid fröhlich und getrost. Getrost, irgendwie kann ich das nicht so ganz verstehen, wie das gemeint ist, aber nach anderen Übersetzungen, ich habe mehrere nachgeschaut, Genfer Neue Übersetzung, Bruns Übersetzung, Albrecht Übersetzung, Hermann Menge Übersetzung, weißt du, was die sagen? Die gebrauchen ein anderes Wort als getrost. Die sagen, freut euch und jubelt. Ich habe dieses Wörtchen im Urtext nachgeschaut, wo das noch vorkommt. Darf ich mal eine andere Bibelstelle kurz angeben, wo es dieses Wörtchen jubelt oder getrost, wo es noch erwähnt wird. Zum Beispiel 1. Petrus 1, Vers 8, genau dasselbe Wort. 1. Petrus 1, Vers 8. Es heißt ja, den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht und euch freut mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Da ist dieses Wort. Freut euch und mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Jubelt. Oder auch Apostelgeschichte 16 wird dasselbe Wort gebraucht. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Sehen wir hier wieder die Freude. Jubelt, die lobsingen Gott, die freuen sich. Mitten in den Verfolgungen. Wir sollen nicht traurig sein, wenn wir Verfolgung erleiden. Wenn uns manche Vorrechte abgeschnitten werden. Selbst wenn uns vielleicht mal gesagt wird, weil du jetzt die Kolonie verlassen hast, vielleicht kriegst du kein Erbe oder kriegst du dies oder das, hast du all diese Nachteile. Unser Thema hier in dieser Serie ist immer wieder die Frage, bist du glücklich? Freudig, glücklich. Das ist ein Vorrecht, das ist, was wir in den Verfolgungen tun sollen, uns freuen. Sogar jubeln, wie es andere übersetzen. Warum sollen wir freuen und jubeln? Weil er sagt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Wenn wir uns anfangen vorzustellen, wie der Lohn im Himmel sein wird, wir kriegen das nicht alles zusammen. Das ist so groß, so unvorstellbar, der Lohn, der im Himmel sein wird, das passt nicht in unseren Kopf hinein. Und deshalb sollen wir uns freuen. Selbst in Leiden, selbst in Verfolgungen. Und noch ein Gedanken, mit dem möchte ich zum Schluss kommen. Was wir in Verfolgungen tun sollen, das ist auch noch wichtig, das steht hier nicht. in Versen 11 bis 12, aber das steht im selben Kapitel in Vers 44. Matthäus 5, Vers 44. Auch noch sehr wichtig, wie wir uns in den Verfolgungen verhalten sollen. Jesus sagt: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Hier sagt uns Jesus, dass wir das Böse mit Gutem vergelten sollen. Also nicht bloß, dass wir die Verfolgung ertragen und sagen, okay, gut, ich werde mich versuchen zu freuen und ich werde das jetzt versuchen auszuhalten. Sondern er sagt, wir sollen sogar unseren Feinden, sogar noch ihnen mit Gutem vergelten. Für sie beten, sie segnen. Auch Römer 12, Vers 14 heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Das ist, was Gott von uns möchte. Wenn wir in Verfolgungen sind, wir sollen die anderen segnen. Wir sollen den anderen sagen, wenn du mich auch so behandelt hast, aber weißt du, ich werde dich so behandeln, wie es Jesus getan hat. Ich werde dich lieben. Ich werde für dich beten, so wie er noch vom Kreuz auch für die gebetet hat, die gegen ihn waren. Ein schönes Beispiel dafür ist auch der Mann Gottes Stephanus. Wir haben den schon kurz erwähnt in Apostelgeschichte 7. Weißt du, als sie ihn gesteinigt haben, als sie ihn, nachdem er diese Predigt gebracht hat, er hat für die Gerechtigkeit und für den Namen Jesu eingestanden. Die Menschen, die konnten es nicht ertragen, sie haben sich die Ohren zugehalten. Sie waren so wütend geworden, sie haben ihn genommen und außerhalb der Stadt Jerusalems rausgezerrt. Und dann haben sie angefangen, Steine auf ihn zu schmeißen. Und während sie das gemacht haben, ich lese von Vers 54, als sie das hörten, traf es sie ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Erfüllt mit Heiligem Geist sah er, Stephanus, unverwandt zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen und sagte, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Menschensohn am Gottes rechten Seite stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Und sie steinigten Stephanus, der Gott anrief und sagte, Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann kniete er nieder und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, starb er. Stephanus hat hier das Böse mit Gutem vergolten. Er hat für seine Feinde, für die, die ihn gesteinigt haben, noch gebetet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das Interessante ist, als dies passierte, da stand ein Mann dabei, der wird hier erwähnt, es war Saulus. Einige Zeit später, vielleicht ein paar Jahre später oder einige Monate später, ist derselbe Saulus auf dem Weg nach Damaskus und möchte noch mehr Christen verfolgen. Und dann wissen wir ja, dann begegnet ihm Jesus. Er sieht Jesus, er fällt von seinem Pferd und dann sagt der Heiland was ganz Interessantes zu diesem Saulus. Du kennst das, ich möchte es hier einmal lesen in Apostelgeschichte 9. Aber er sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann sagt er, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Was für ein Stachel ist es, von dem Jesus sagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen? Was ist der Stachel? Könnte es sein, dass dieser Stachel, gegen den es Paulus schwer war auszuschlagen, dass das Gebet von dem Stephanus war, das noch vor Gott, vor seinem Thron stand, wo er sagte, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und obwohl Paulus dagegen kämpfte, aber dieses Gebet des Stephanus, das war so wie ein Stachel, gegen den Paulus einfach nicht, letztendlich nicht mehr konnte und zusammengebrochen ist und Jesus gesucht hat. Möge Gott uns helfen, wir wollen das heutige Wort auch als Gelegenheit gebrauchen, uns zu erinnern, für die verfolgten Christen zu beten in dieser Welt. Wir sagen, für diese 50 Länder, wo Menschen ganz besonders verfolgt werden. Hebräer 13 sagt, denkt an die Gefangenen nach der Genfer Neuen Übersetzung, Hebräer 13, Vers 3. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Lasst uns so der anderen Menschen gedenken, die wirklich durch Verfolgungen gehen, bis in den Tod. Und lasst uns auch bereit sein, auch um Jesu Willen verschmäht, in dem Sinne auch verfolgt werden, dass wir auch verleumdet werden, dass wir um Gerechtigkeit willen, manchmal Menschen uns hassen werden, aber wir wollen bei Jesus bleiben. Nicht Kompromisse mit dem Feind schließen, sondern auf Jesu Seite bleiben und für unsere Feinde in dem Sinne zu beten, so wie es auch ein Stephanus, wie es Jesus getan hat. Möge Gott uns helfen.